Hey und herzlich willkommen zum Evening College. Heute mit dem letzten und dritten Teil oder dritten und letzten Teil von Hiob. Viel Spaß dabei.
Wir sind ja nicht im Thema in dem Sinn von Hiob, sondern allgemein der Kurs heißt die Leidensfrage. Aber wir haben letztes Mal den Hiob angeschaut und ich möchte da noch ein bisschen weitergehen. Aber bevor ich anfange, möchte ich euch ein Zeugnis erzählen, das ich heute gehört habe. Und ich fand es so cool und ich glaube, es spricht zu einigen von euch. Und ich habe so einen Videoclip gesehen und da hat ein Pastor ein Zeugnis vorgelesen von jemandem in seiner Gemeinde. Oder ich weiß gar nicht, ob die wirklich in seine Gemeinde gehen, aber es ist ein Paar, das ist jetzt schon knapp 40 Jahre alt und die haben gerade ein Kind bekommen. Und die haben aber 8 Jahre lang, konnten sie keine Kinder bekommen. Die Ärzte haben zu ihnen gesagt, ihr könnt keine Kinder bekommen, die Frau oder der Mann, keine Ahnung, ist unfruchtbar. Und sie haben das dann irgendwie so akzeptiert, oder? Wenn du Christ bist und du wirst mit so, ich weiß auch nicht, ob sie, als sie die Nachricht bekommen haben, schon Christen waren, aber wenn du mit so Infos konfrontiert wirst, dann hast du ja irgendwie nur 2 Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst es oder du sagst, nein, ich glaube Gott für ein Wunder. Und sie haben am Anfang gesagt, okay, wir akzeptieren das. Und dann haben sie irgendwann eine Predigt gehört, wo jemand gesagt hat, dass es Gottes Wille ist, dass jeder Kinder haben kann. Und dann haben sie gedacht, oh, das geht uns jetzt aber irgendwie gegen den Strich. Es geht gegen unseren eigenen Verstand, gegen das, was wir haben uns eigentlich damit abgefunden. Und dann haben sie angefangen, und ich weiß, es gibt Leute hier drin, die haben das auch gemacht, unter anderem Ben und Lena. Du hast ein Jahr lang einen Psalm ausgesprochen, bis sie schwanger geworden ist, wirklich. Und einfach dafür gekämpft. Und sie haben 8 Jahre lang dann dafür gebetet und nach 8 Jahren haben sie ein Kind bekommen. Und ich persönlich finde das genial. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe für heute, weil es gibt ja diese Tendenz, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, und ihr habt es auch letztes Mal gemerkt in der Fragerunde, häufig kommt dann so die Antwort von uns Christen. Und für mich, ich lasse jedem seine Meinung, weißt du. Aber ich persönlich finde es ein wenig eine billige Ausrede, ehrlich gesagt, von uns Christen. Wir sagen dann, ja weißt du, Gottes Wege sind größer als unsere Wege. Gottes Wege sind unergründlich oder seine Gedanken sind unergründlich und wir müssen nicht alles wissen. Und wenn du das so findest, dann finde ich das auch voll okay. Aber ich persönlich, ich will alles wissen. Ich will es wissen und ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich gebe mich nicht zufrieden mit einem Bibelvers, den ich nicht verstehe. Und ich habe auch kein Problem zu warten, bis ich es verstehe, aber ich sage zu Gott, ich will es verstehen, weil dieses Denken von Gottes Wege sind unergründlich, Gottes Denken ist höher als unser Denken, das ist alter Bund. Das steht in Prediger, steht, du kannst nicht wissen, Gottes Wege sind so groß, du kannst es nicht wissen. Weißt du, es gibt nichts Neues unter der Sonne, alles ist Taschen nach Wind. Weißt du, was das ist? Weißt du, wer über der Sonne ist? Jesus. Und weißt du, wer in dir lebt? Jesus. Also kann bei dir auch etwas Neues passieren. Du musst dich nicht damit abfinden, oder? Und sind wir schon wieder mittendrin, wie liest du die Bibel? Aber das, was Ben, das habe ich so am Sonntag, ich war so geflasht von 1. Korinther 1, Kapitel 1. Ben hat es zwar nicht vorgelesen, aber er hat es gesagt, da steht, wir haben den Sinn Christi. Das heißt nichts anderes als, vorher sagt ja Paulus, du kannst Gott nicht verstehen, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, aber wir haben den Sinn Christi. Was heißt das? Der Heilige Geist, der alle Schätze von Gott kennt, der lebt in dir. Und Gott sagt selber in Sprüche, dass er Schätze versteckt hat in seinem Wort und es unsere Ehre ist, die Ehre von Königen und Königinnen. Du bist eine Königin, du bist ein König, wenn du, Jesus ist der König aller Könige, aber du bist ein König, du bist eine Königin. Es ist unsere Ehre, diese Schätze auszugraben und ich gebe mich nicht mit dem zufrieden. Du kannst es, kein Problem für mich. Ich will niemanden zwingen, aber ich glaube, Gott will uns Antworten geben auf die Fragen, die wir haben. Und manchmal geht es ein bisschen länger und ich kann dich nur ermutigen, wenn du einen Bibelvers liest und du verstehst ihn nicht, mach nicht ewig daran rum und manchmal werden wir so versessen, oder? Ich will es jetzt einfach wissen. Mach einfach ein Fragezeichen hin und sag Gott, hey, schenk mir die Antwort. Und ich habe es schon so viel erlebt. Ich habe immer noch Fragezeichen in meiner Bibel, weil ich glaube, wir sind Lerner, wir sind lebenslange Lerner, wir können immer etwas dazu lernen. Aber Gott hat so viele Fragen, die ich hatte, beantwortet durch eine Predigt, durch ein Gespräch, durch sein Wort, durch das Studium, was auch immer. Und was ich cool finde, ist, der Typ hat das Zeugnis erzählt von diesen Leuten. Die haben nach 8 Jahren haben sie ein Kind bekommen und er hat dann gesagt, was wäre gewesen, wenn sie nach 5 Jahren aufgehört hätten, dafür zu beten? Wenn sie gesagt haben, okay, Gott, vielleicht will Gott nicht, dass wir Kinder haben, vielleicht will Gott kein Wunder tun und sich entschieden hätten, vielleicht ein Kind zu adoptieren. Und ich persönlich glaube, wir Christen, wir sollten offener dafür werden, Kinder zu adoptieren, weil wenn du die Eltern von einem Kind bist, das du adoptierst, weißt du, es gibt keine besseren Eltern als dich. Weil du Jesus in deinem Leben hast. Unglaublich. Aber was wäre gewesen, weißt du, Gott hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie gesagt hätten nach 5 Jahren, du, okay, lassen wir es. Gott hätte kein Problem damit gehabt. Weißt du, manchmal denken wir, oh, wenn wir nicht lange genug dranbleiben, dann hat Gott ein Problem mit uns, dann kann er das Wunder nicht vollbringen. Aber weißt du, Gott operiert auf einem anderen Level. Er liebt dich nicht mehr, wenn du mehr dranbleibst. Er liebt dich nicht weniger, wenn du weniger dranbleibst. Aber das Lustige ist, Jesus sagt es sehr viel und auch Gott selber sagt in der Bibel, dir geschehe nach deinem Glauben. Er sagt nicht, dir geschehe nach meinem Willen. Weißt du, wenn immer... Es gibt so eine pauschale Meinung manchmal so, dass immer Gottes Wille passiert. Aber wenn du nur mal die Augen aufmachst und in die Welt rausschaust, dann weißt du, es passiert nicht überall immer Gottes Wille. Warum? Nicht, weil Gott nicht kann, sondern weil Gott uns den freien Willen gegeben hat. Weißt du, dass es so aussieht auf der Erde, ist nicht Gottes Schuld. Vielleicht schon, er hat uns den freien Willen gegeben. Kannst mal ein Studium darüber machen. Aber Gott wollte keine Roboter. Gott wollte Menschen, die sich aus freiem Willen für ihn oder gegen ihn entscheiden. Natürlich, er wünscht sich natürlich für ihn, aber er hat uns den freien Willen gegeben. Und deswegen sagt auch Jesus so viel, dir geschehe nach deinem Glauben. Das heißt ja nichts anderes als, wenn du glaubst, dass Gott ein Wunder, wenn du krank bist und du glaubst, Gott heilt mich instant, oder ich will, dass Gott ein Wunder tut an mir. Dann operiert Gott auf der Ebene von deinem Glauben. Wenn du denkst, ich nehme Medikamente und Gott benutzt die Medikamente, um mich zu heilen, hey, Gott ist voll okay damit. Hast du es gewusst? Gott findet es voll easy. Er operiert auf dem Level von deinem Glauben. Wenn du ins Spital gehst und glaubst, Gott hat die Ärzte gesegnet für die Operation, die sie an meinem Körper machen. Gott nimmt den Part, den du bringst und operiert auf dem Level, auf dem du bist, egal wo das es gerade ist. Für mich ist das pure Gnade. Dir geschehe nach deinem Glauben. Aber wir wollen ja, deswegen sind wir hier, weil wir wissen, der Glaube entsteht, wenn wir das Wort Gottes hören. Wir wollen voll sein mit Glauben. Das heißt nicht mehr oder weniger Glauben, sondern das heißt, Jesus in jeder Situation deines Lebens zu sehen, zu fokussieren, anzunehmen, reinzulassen, was auch immer, weil es ist nicht dein Glaube, der stark sein muss. Gott sagt, weißt du, ich habe es immer falsch verstanden früher. Er hat gesagt, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe nicht mal so großen Glauben wie ein Senfkorn. Weil sonst würde ja viel mehr passieren. Nein, er sagt, egal wie viel du hast, Senfkorn ist ziemlich wenig. Setz den Glauben in mich, weil ich bin der das Wunder tut. Nicht du, nicht dein Glaube ist, der das Wunder vollbringt, sondern ein Glaube an Jesus, der immer mehr als 100% glaubt. Amen. Amen. Hebräer 4, Vers 12, nur der erste Satz. Ist ein Hammer Vers. Und wir beschäftigen uns ja heute mit Gottes Wort. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und nachher geht es weiter, das lesen wir jetzt nicht, da steht, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und so weiter. Ein sehr berühmter Bibelvers. Aber ich habe nur den ersten Satz rausgenommen, weil mir das heute so eingefahren ist. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Neue Genfer Übersetzung steht, das Wort Gottes ist lebendig und hat Kraft. Wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, dann wirst du mehr lebendig. Dann wirst du nicht toter. Wie kann man das sagen? Dann wirst du nicht kränker oder weniger lebendig oder wie auch, dann fühlst du dich nachher nicht schlechter, dann fühlst du dich nachher besser. Sonst ist es nicht die Art und Weise, von der Gott spricht, wie wir uns mit seinem Wort beschäftigen sollen. Er sagt selber, das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam, es hat Kraft. Und ich habe so ein Zeugnis gehört, ich habe es schon in der Church erzählt, aber ich finde es so faszinierend, da gab es so einen Typ, der war extrem schlecht in der Schule. Er war, wir würden sagen, hat nicht so einen hohen IQ, er ist dumm, was auch immer. Und dann hat ein Lehrer von ihm gesagt, der gläubig war. Der hat vielleicht jetzt noch nicht die volle Erkenntnis oder so gehabt, aber ein Lehrer von ihm hat gesagt, fang an, die Sprüche zu lesen in der Bibel. Weil der Lehrer hat gedacht, die Sprüche sind voll mit Weisheit Gottes. Und in den Sprüchen selber steht, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, oder, dann wirst du weiser. Und er hat gedacht, er will diesem Typen, seinem Schüler da helfen. Und der hatte nur einer, oder, in der Schweiz, wenn wir jetzt in der Schweiz wären, nur einer im Zeugnis richtig schlecht. Und dann hat er angefangen, die Sprüche zu lesen, hat die ganzen Sprüche, 31 Kapitel, also ich würde das nie machen, aber hat es auswendig gelernt. Und ein Jahr später war er der beste Schüler. Weißt du, in den Sprüchen standen nicht die Lösungen der Prüfungen, die er schreiben musste, sondern Gottes Wort hatte einen Effekt auch auf seinen IQ, auf sein Hirn. Weil Gottes ist, der dir Weisheit schenken kann, in einem Bruchteil. Hey, mich hat das so fasziniert. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber mich fasziniert das. Und ich denke mir, das gibt es ja nicht. Die Welt sagt, wir benutzen nicht mal 10% von unserem Hirn. Aber weißt du, Gott hat Zugriff auf dein Hirn zu 100%. Der Heilige Geist lebt in dir. Er kann dir Sachen freischalten, die du nie selber freischalten kannst. Und das Lustige ist ja, wenn du 1. Korinther 12, 13 und 14 liest, dann merkst du, es gibt genau 9 Geistesgaben. 10% plus 90%. So. Wer weiß. Also wir sind ja bei Hiob dran. Heute ist wirklich ein Fest. Für mich ein Festmahl, schon in der Vorbereitung. Und ich bin selber so gespannt. Wir gehen noch mal ein bisschen rein in Hiob. Letztes Mal haben wir so wie eine Übersicht eigentlich gemacht. Und ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Und ihr habt jetzt ein bisschen ein Bild von dem ganzen Hiob. Und ich möchte heute einfach noch ein paar Details anschauen. Und danach müssen wir weitermachen, weil wir haben ja nur noch einen Abend dann vor uns. Das ist schon der zweitletzte Abend. Ich habe mir heute gedacht, wir müssen verlängern. Ich muss noch mit meinem Team sprechen, weil das Thema ist so groß, wir können das gar nicht abschließend behandeln. Aber ich hoffe, du bekommst einfach so Gedankenanstöße, dass du dich selber noch nachher auch damit beschäftigst. Weil das ist das, was wir uns wünschen, dass Menschen mündig werden, dass Menschen die Bibel lesen und sie auch verstehen, dass Menschen hungrig werden nach Gottes Wort. Also der Hiob, eine ziemlich üble Story, aber eigentlich ist es gar nicht so eine üble Story. Weil wenn du das letzte Kapitel liest und dir im Hinterkopf hast, dass das Leiden von Hiob etwa höchstens 9 Monate ging und er danach noch 140 Jahre gelebt hat, mit doppelt so viel, wie er am Anfang hatte, dann musst du dir selber sagen, ja, die meiste Zeit von dem Leben von Hiob war nicht nur ein bisschen gesegnet, sondern war extrem gesegnet, also war Überfluss, Überfluss. Und was ich interessant finde am Ganzen oder einfach ein Gedanke, den ich weitergeben möchte, ist, egal wie du in die Situation hineingekommen bist, in der du vielleicht jetzt steckst und die vielleicht jetzt nicht lustig ist, Gott ist es, der dich rausholt. In Jakobus 5, das haben wir letztes Mal, glaube ich, nicht gelesen, Jakobus 5, Vers 11, steht etwas über Hiob. Und ich fand es sehr interessant in der Vorbereitung, habe gestern mit Ben noch darüber gesprochen und habe gedacht, ich muss den bringen. Jakobus 5, Vers 11, da steht, siehe, also das ist im Neuen Testament, für die, die das nicht wissen. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausharren. Von Hiobs Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und voll Gnade. Amen. Das ist ein sehr interessanter Vers, weil hier Im Neuen Bund, im Neuen Testament siehst du den Fokus, den Gott hat auf die ganze Geschichte von Hiob. Wir Menschen haben den Fokus auf dem Leiden von Hiob. Aber Gott hat den Fokus auf seinem Ausharren und auf seinem eigenen Mitleid und auf seiner eigenen Gnade. Auf dem Ende von Gott hat den Fokus nicht auf dem Anfang vom Buch Hiob, sondern er hat den Fokus am Ende. Double Restoration, also doppelte Wiederherstellung von dem, was Hiob verloren hatte. Und wir wissen alle, Gott hat ihm es nicht genommen, es war der Teufel. Und ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, auch in der Vorbereitung, habe es meinem Team extra auch nicht mitgeteilt, weil sie müsste ja selber ein bisschen wachsen. Sie haben gesagt, dieses Wort ausharren hier, oder? Es gibt viele Leute, die bewundern Hiob. Wegen diesem Vers, weil hier steht, Hiob hat ausgeharrt und viele sagen dann oder verbinden dieses Wort ausharren automatisch mit, er hat durchgehalten in seinem, und er hat durchgehalten durch sein Leiden hindurch. Aber weißt du, dass dieses Wort ausharren nichts damit zu tun hat, dass Hiob durchgehalten hat in seinem Leiden, sondern mit etwas ganz anderem. Schauen wir kurz an, oder? Ausharren, das griechische Wort für ausharren ist Hupomone. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Fragt nachher einfach Timon. Er hat Griechisch studiert. Nein, er hat ein Theologiestudium gemacht. Und Griechisch war sicher einfach. Ausharren, Hupomone, heißt nichts anderes als konstant treu bleiben. Also Hiob, Gott bewundert das Ausharren von Hiob. Gott bewundert, dass Hiob konstant war und dass er treu geblieben ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, gegenüber was denn treu oder wie denn treu? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, am Anfang von Hiob, was wollte eigentlich der Satan? Was wollte Satan? Satan wollte ja nicht dem Hiob an den Kragen. Er wollte Gott an den Kragen eigentlich, oder wenn wir es so nehmen. Und er hat zu Gott gesagt, im zweiten Kapitel steht, das könnt ihr selber nachlesen, hat Satan zu Gott gesagt, wenn du dem Hiob alles wegnimmst, dann wird Hiob dich verfluchen. Und dann hat der Satan, nicht Gott, Hiob alles weggenommen, alle Güter weggenommen und Hiob hat Gott nicht verflucht. Hiob hat im ganzen Buch, in seinem eigenen ganzen Buch, im Buch Hiob, hat er Gott nie verflucht. Er hat nicht richtig über Gott gesprochen, das wissen wir, haben letztes Mal angeschaut. Er hat Dinge rausgelassen, er wusste es einfach nicht besser, aber er hat Gott nie verflucht. Satan wollte, dass Hiob Gott verflucht oder verleugnet oder Gott sozusagen einfach in den Wind schlägt, oder? Und die erste Hilfe, die Satan bekommen hat, war die Frau von Hiob. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wieso hat Satan die Frau am Leben gelassen von Hiob. Und die Frau von Hiob, du siehst sie nur ganz kurz im Buch Hiob, aber sie sagt zu Hiob, hey, verleugne Gott, verfluche Gott, weil er hat dich verlassen. Und Hiob sagt, nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Und auch als Satan ihm alle Kinder weggenommen hat, alles, hat Hiob Gott trotzdem noch nicht verflucht. Ich habe es ja auch extra nochmal aufgeschrieben. Hiob hat Gott nie verflucht. Also hat Satan sein Ziel eigentlich nie erreicht. Weißt du, was das Ausharren von Hiob war? Dass er Gott konstant treu geblieben ist. Der Fokus von Gott auf die ganze Geschichte von Hiob, den wir mit dem Licht des Neuen Testamentes jetzt anschauen können, anhand von Jakobus 5, ist, dass Hiob gut ausgeharrt hat. Oder wenn wir es ummünzen jetzt einfach auf unseres Deutsch, Hiob ist konstant geblieben, indem dass er Gott nicht verflucht hat. Hiob ist treu geblieben, indem dass er Gott nicht verflucht hat. Und weißt du was? Gott rechnet ihm das hoch an. Gottes Fokus ist auf der Treue, die Hiob gegenüber ihm hatte. Und ich muss wirklich sagen, der Hiob hatte keinen Bund mit Gott. Der Hiob hat in einem Bund, nicht in einem Bund gelebt. Er hat noch vor dem alten Bund eigentlich gelebt. Und ich möchte nicht tauschen mit Hiob und deswegen bewundere ich in diesem Sinne auch Hiob, weil ich denke, wie konnte er Gott nicht verfluchen? Er hat es ja eigentlich gar nicht besser gewusst. Er hat Gott nur vom Hörensagen gekannt. Er konnte, wie Römer 1, Vers 20 sagt, er konnte die Schöpfung anschauen und er musste wissen, dass es einen Gott gibt. Aber er hat Gott nie so gekannt, wie wir ihn kennen. Er hatte das ganze Alte Testament nicht, er hatte das ganze Neue Testament nicht, er hatte Jesus nicht, trotzdem ist er standhaft geblieben. Und wie viel einfacher fällt es eigentlich uns, standhaft zu bleiben, auszuharren, treu zu bleiben. Gott gefällt das. Und was Gott noch viel mehr gefällt, ist sein eigener Fokus. Und sein Fokus ist nicht auf das Leiden von Hiob, sondern sein Fokus ist auf die Wiederherstellung von Hiob. Und ich glaube, das ist einfach Gottes Style. Sein ganzes Wesen ist so. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Als Gott Jesus auf die Erde gesandt hat, seinen eigenen Sohn, Gott selbst ist Fleisch und Blut geworden, um die Welt mit sich selber zu versöhnen. Die ganze Welt, die Beziehung, die kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. All das, was kaputt gegangen ist, durch das, dass Adam und Eva Sünde begangen haben, wiederherzustellen. Auch das, dass der Teufel keinen Anrecht hat, in den Himmel zu kommen. Wiederherzustellen. Dass da ein Mensch steht, der uns vertritt, der jetzt einfach Jesus Christus heißt und nicht mehr Adam. Und ich glaube mir, Jesus ist so viel besser als Adam. Wir haben das Buch Hiob angeschaut und haben gesehen, da kommen diese drei Freunde. Und ich habe es letztes Mal gesagt, wenn du solche Freunde hast, dann brauchst du keine Feinde. Ich habe auch solche. Nein, nein, das heißt, das war jetzt ein Witz. Muss aufpassen, was ich sage, es wird alles gefilmt. Niemand, der hier drin sitzt, natürlich. Außer. Diese drei Freunde stehen für diese drei Sachen: Erfahrung, Tradition oder Gesetz. Und ihr habt ja einige Fragen eingeschickt. Und eine davon war: Wie kann dieser Typ für das Gesetz stehen? Weil es gab ja damals noch gar kein Gesetz. Oder ich fand es eine sehr gute Frage. Musst du selber rausfinden, warum. Nein, Gesetz, da geht es nicht in erster Linie jetzt um die 10 Gebote, sondern es geht einfach um Gesetzlichkeit. Oder? Weil die Gesetzmäßigkeiten der Welt waren ja schon vorher da. Gott hat dem Menschen ein Gewissen gegeben. Übrigens eine interessante Frage, gab es das Gewissen schon vor dem Sündenfall oder gab es es erst danach? Hat der Mensch vorher schon ein Gewissen gehabt? Jetzt frage ich mal ein paar Sachen. Wir müssen das jetzt hier nicht beantworten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ihr könnt gerne darüber debattieren. Zu Hause, nicht mit mir. Irgendwo anders. Diese drei Freunde, Erfahrung, die für Erfahrung stehen, Tradition und Gesetz stehen. Ich glaube, Gott hat das Buch Hiob auch in der Bibel gelassen, genau für uns, für unsere Generation. Weil wir sind genau mit dem konfrontiert. Nicht in der Welt, sondern im Leib von Jesus Christus, in der Gemeinde von Jesus Christus, hat Erfahrung, Tradition und Gesetzlichkeit oder einfach Gesetz so einen großen Stellenwert bekommen über die letzten 2000 Jahre und es hält uns fern oder es hält uns weg von der innigen, engen Beziehung, die Gott mit uns haben will. Und was das Schlimmste ist, eigentlich diese ganzen Dinge verkörpern ja eigentlich ein Wort und das Wort heißt Religion. Traditionen, Gesetzlichkeiten, Erfahrungen und wir haben all diese Dinge und ich sage das ist einfach pauschal, ich sage nicht, du hast das gemacht, aber sehr viele Menschen, die auch an Gott glauben, haben das gemacht, ihre Erfahrungen über Gottes Wort gestellt. Tradition über Gottes Wort gestellt oder auch das Gesetz hat so einen großen Stellenwert bekommen und ich glaube, dass das auch ein großer Grund dafür ist, warum wir so wenig erleben in unserem christlichen Abendland. Weil wenn du in die Gemeinden reinschaust, ist immer noch genau diese drei Dinge sind eigentlich das Problem. Und was die Dinge tönen alle so gut, weißt du? Wenn du das liest von Hiob, du denkst, du fängst an. Oder ich habe angefangen zu sympathisieren mit den Freunden von Hiob. Oder? Aber dem Hiob ging es schlecht und der Erste kommt und sagt, ja, dir geht's schlecht wegen deiner Sünde. Ich meine, ich habe das selber auch erlebt, oder? Als ich Christ war. Und es baut dich nicht auf, es macht dich nicht besser. Du fühlst dich nachher nicht, wie wenn du mehr als ein Überwinder bist, wie wenn du wirklich frei wärst, sondern das Gegenteil passiert. Aber wenn du die ganzen Sprüche, die sie sagen oder all die Dinge, die sie sagen, liest, dann kannst du anfangen, damit zu sympathisieren. Und genauso geht es dir mit deiner Erfahrung, mit Tradition und auch mit Gesetzlichkeit. Wir Menschen fangen an, damit zu sympathisieren. Aber was wir nicht verstehen ist, dass Religion keine Lösung hat für unser Problem. Religion ist nicht die Lösung. Die Lösung kommt im Buch Hiob erst mit der Person von Elihu ins Spiel. Und ich habe das letzte Mal gesagt, Elihu ist wie ein Typus, ein Bild für Jesus. Und ich habe es in der Fragerunde dann noch gesagt, aber ich sage es jetzt auch extra für die Aufnahme. Nicht alles, was Elihu sagt, nicht alles, was er macht, ist das, was Jesus machen würde. Ein Typus oder eine Typologie, ein Schattenbild, wie es der Hebräerbrief nennt, ist eigentlich nichts anderes als eine Sequenz aus einer biblischen Geschichte, die Jesus verkörpert, aber die eigentlich nur ein Abbild, ein Abglanz von dem ist, was Jesus eigentlich wirklich ist. Es gibt sehr viele davon in der Bibel. Zum Beispiel habe ich heute von Samson gelesen. Samson war jetzt nicht so der Supertyp, oder? Also er war der Supertyp, aber eigentlich trotzdem nicht. Er hatte sehr viele Schwächen, vor allem Frauen, Delilah. Und, aber die letzte Sequenz von seinem Leben ist, als er in den Tempel von den Philistern geht und seine Arme so ausstreckt gegen die zwei Säulen im Tempel. Das Kreuz. Und dann steht nachher, Samson ist nicht alles, was er gemacht hat, zeigt auf Jesus. Aber diese Szene zeigt, ist ein Schatten von dem, was Jesus gemacht hat. Nachher steht, dass Samson mit seinem Tod mehr Menschen umgebracht hat, als in seinem ganzen Leben. Und da macht es bei mir Klick. Hey, Jesus hat durch seinen Tod mehr Menschen errettet als, und geheilt und freigesetzt und ready gemacht, als er es zu seiner Lebzeit gemacht hat. Und das siehst du im Alten Testament, einen Glimps, einen kleinen Aufblick von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist letztes Mal. Bei mir ist immer, wenn Jesus ins Spiel kommt, dann wird es lebendig. Auch beim Buch Hiob. Du kannst alles durchlesen, aber wenn du Jesus findest, in diesem Moment wird es lebendig, weil er ist das lebendige Wasser. Er ist die Wahrheit, die du brauchst. Also dieser Elihu kommt und der sagt in Hiob 33, Vers 23 bis 26, wir lesen es nochmal kurz miteinander. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündet, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Und ich habe euch letztes Mal gezeigt, dieses Wort für Vermittler oder Mittler und auch dieses Wort für Lösegeld steht für Jesus. Also der Elihu sagt eigentlich zu Hiob und Hiob selber im Kapitel 19 sagt, wenn es nur jemanden gäbe. Du musst verstehen, Hiob hat gemerkt, dass es jemanden gibt, der ihn vor Gott anklagt. Aber es gibt niemanden, der ihn verteidigt vor Gott. Und Hiob hat geschrien zu Gott und hat gesagt, wenn es nur jemanden gäbe, jemanden, der mich vor Gott verteidigt, der auf meiner Seite ist und vor Gott für mich eintreten kann. Kapitel 19 in Hiob. Und dann kommt Elihu und Elihu sagt nochmal genau das. Und wir alle wissen, zum Glück leben wir nicht zu der Zeit von Hiob. Wir haben diesen Vermittler. Wir haben, jemand hat das Lösegeld bezahlt. Und es ist Jesus Christus. Und der nächste Vers, für alle, die schon ein bisschen älter sind, der nächste Vers in Hiob, ich habe nicht mehr. Also, wenn du Jesus findest, was ist die erste, sozusagen das Erste, was nachher passiert? Und du musst dir vorstellen, diese Verse haben so eine andere Bedeutung, wenn dein ganzer Körper voller Geschwüre ist. Also, wenn das Lösegeld gefunden wird, dann passiert das. Sein Körper wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Ha! Jesus ist es, der dich wieder jung und frisch macht. Weißt du, du darfst immer noch ein Kind sein, auch wenn du schon älter aussiehst. Ein Kind im Glauben Und ja, weil du bist sowieso ein Kind, du bist Gottes Kind geworden. Aber ich, Mann, stell dir mal vor, der Elihu, der spricht, er sagt zuerst über die drei Freunde, hey, ihr habt keine Lösung gebracht, ich bringe sie jetzt. Und dann bringt er Jesus eigentlich ins Spiel. Die Religion, all dieses religiöse Getönse, es bringt keine Lösung, aber wenn Jesus ins Spiel kommt, dann kommt die Lösung. Und dann, stell dir mal vor, Elihu sagt das zu jemandem, der am Boden sitzt, mit Asche auf seinem Kopf und sein ganzer Körper sieht jetzt nicht aus wie Babyhaut. Und sagt er, wenn das Lösegeld gefunden wird, dann wird dein Körper frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Und ich habe das heute für mich einfach in Anspruch genommen. Und der andere auch. Ich habe schon gehört, jemand hat einen Pickel bekommen heute. Sei froh. Sei froh. Gott erneuert deine Jugend. Ja. Wenn du in einem gewissen Alter bist, dann findest du Pickel blöd. Aber wenn du schon älter bist und du bekommst auf einmal wieder einen Pickel, dann weißt du, Gott muss am Werk sein. Und dann sagt er, ein Vers weiter, er wird zu Gott flehen und er wird ihn gnädig annehmen und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Das haben wir letztes Mal nicht gelesen, weil die Zeit nicht gereicht hat. Aber einfach, wenn du das Ganze liest, dann wird es einfach noch viel klarer, dass es hier um Jesus geht. Weil das erste Mal, dass wir Menschen Gott von Angesicht zu Angesicht anschauen dürfen, das offizielle Recht haben dafür ist, seit Jesus gestorben ist. Weil er bezahlt hat, habe es letztes Mal erklärt, bezahlt hat mit seinem Blut. Du, und du hast das Recht, durch sein Blut vor ihn zu kommen. Hebräer 10, du kannst in den Thronsaal hineinstürmen und du musst keine Angst haben. Weißt du, Mose hat zu Gott gesagt, ich möchte dich sehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, zieh die Schuhe aus. Du hast eigentlich kein Recht, in meiner Gegenwart zu stehen. Und kehr dich um, ich werde von hinten an dir vorbeigehen. Von hinten. Weißt du, als der verlorene Sohn in Lukas 15 zurückkommt, das Erste, was der Vater ihm gibt, ist Schuhe. Das Recht, in seiner Gegenwart zu stehen. Schuhe. Er gibt ihm das Gewand der Gerechtigkeit. Eigentlich das ganze Vers hier, Lukas 15. Kannst du, oder einfach verbinden in der Bibel. Zack, zack, zack. Und der Vater, der Sohn hatte vielleicht nicht die Kühnheit oder was auch immer, dem Vater in die Augen zu sehen. Aber weißt du was? Der Vater hat ihn angesehen, hat ihn geküsst. In der Bibel steht, er hat ihn unablässig, ich will das gar nicht wissen, wie das ausgesehen hat, aber die ganze Zeit geküsst. Er wollte ihn nicht von hinten sehen. Er hat dem Sohn nicht gesagt, ja schön, dass du wieder da bist, du kannst mich jetzt einfach nur noch von hinten anschauen. Nein, Jesus hat dir das Recht gegeben, egal was in deinem Leben in der Vergangenheit war, du kannst Gott von Angesicht zu Angesicht anschauen. Nicht, weil du gut bist, weil er gut ist und weil er es so will. Er will es, dass du ihn anschauen kannst. Und das Coole ist, du kannst jubeln und wenn ich an die Geschichte denke, Lukas 15, da kommt doch der andere Bruder nach Hause. Und dann steht in der Bibel, dass er von Weitem gehört hat, wie die Leute im Haus des Vaters, könnt ihr jetzt auch sagen, für uns hier in der Church, in der Kirche, in der Gemeinde, er hat es von draußen gehört, wie sie getanzt haben und wie sie musiziert haben. Gesundheit. Gesundheit. Er hat es von draußen gehört, den Jubel, den Gott in seinem Haus hat für jeden Mensch, der zurückkommt. Und wir haben noch Luft nach oben, ich kann es ja sagen. Ich fand es am Sonntag schon viel besser. Oder wir haben noch Luft nach oben. Ich glaube, die draußen haben noch nicht gehört, wie du tanzt. Außer du hast Steppschuhe an. Aber ich liebe das von diesem Bild, weil es all diese komischen religiösen Bilder, die wir haben, in der Kirche muss immer schön ruhig sein, in der Kirche darfst du ja nichts machen, beim Abendmahl da ja nicht irgendwas machen. Weißt du, das ist Religion, Tradition, Erfahrung und es ist nicht das Herz von Gott. Es ist kein Problem, wenn du nicht gerne laute Musik hast. Oder weil Gott akzeptiert jede Meinung von jedem Mensch. Bei ihm gibt es kein Angesicht der Person. Aber wenn du im Alten Testament liest, bei der Einweihung vom Tempel, wenn du nicht gern laute Musik hast, dann bist du da sicher nicht dabei gewesen. Ja, wir machen mal einen Sonntagmorgen über Worship und über lauten Worship. Es gibt so viele Bibelstellen. Ich war alle nur noch, oh mein Gott. Also gehen wir zurück, bevor sich jemand angegriffen fühlt. Hiob hat geschrien und Elihu hat ihm eigentlich die Lösung gezeigt für diesen Mann, der nicht auffindbar war. Und dieses Thema von diesem Mann, der nicht gefunden wird, zieht sich eigentlich durch das ganze Alte Testament. Und du musst dir die Bibelstelle kurz aufschreiben, ich habe sie nicht hier. Aber du kannst es selber lesen und ich glaube, dass ich sie nicht hier habe. Aber in Hesekiel 22, Vers 30 steht das. Und eine Stelle lesen wir gemeinsam in Jesaja 59, Vers 15 bis 16. Die lesen wir jetzt kurz. Weißt du, der Schrei, den Hiob gehabt hat, ich sag's nachher, ich blende es ein, dann seht ihr, welche Bibelstelle es ist. Also einfach Aufmerksamkeit, voll easy. Falls ihr irgendetwas verpasst, wir nehmen alles auf. Ihr könnt es nachhören. Ich hoffe, dass es zu viel ist, dass du alles aufnehmen kannst. Also Gott hat selber diesen Schrei nach diesem Mann, der nicht auffindbar ist. Und das sehen wir in Jesaja 59, Vers 15 bis 16. Hier steht, so geschieht es, dass die Wahrheit fehlt, und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Also das Volk Israel war so in einer blöden Situation. Und der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Also Gott hat sich über die Situation eigentlich aufgeregt. Es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und dann steht hier, er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da halten wir manchmal an und denken, wir müssen jetzt einen neuen Fürbitte-Club gründen. Aber wenn du weiterliest, da steht, da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Also wenn du im Hebräischen lesen gehst, ich habe es jetzt hier nicht eingefügt, aber da steht, da half ihm sein rechter Arm. Wer sitzt zu Rechten des Vaters? Jesus. Also Gott durchstreift mit den Augen die Welt und er sucht einen Mann, in Hesekiel 22 steht, einen Mann, der in den Riss tritt, der den Riss flickt, der hier aufgegangen ist und er sagt, ich kann diesen Mann nicht finden. Und auch hier sagt er, wenn er die Menschen anschaut, ich kann diesen Mann nicht finden. Dann hat Gott selber einen Mann geschickt. Seinen rechten Arm. Und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Und weißt du, Gott hat den Riss zugemacht. Gott hat jemanden gefunden, der für dich Fürbitte tut. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, every day, all day. Und er heißt Jesus. Er sitzt zur Rechten des Vaters und betet für dich. Überleg dir das mal. Er betet für dich. Und wenn du betest und du denkst, oh, habe ich alles richtig formuliert. Weißt du, es geht zuerst kommt es zu Jesus. Er sortiert es aus und gibt es weiter. Dein Gebet wird perfekt gemacht durch ihn. Du musst dir nicht zuerst überlegen, oh, habe ich alles richtig gebetet? Habe ich ein Wort vergessen? Oh, ist das Wort koscher oder nicht? Weißt du, Gott kennt dein Herz. Und Jesus ist der, der für dich betet. Also Gottes Augen sind auf Wiederherstellung. Und am Schluss von Hiob sehen wir das, Hiob 42, ich muss ein bisschen Gas geben, Hiob 42, Vers 10, das zweite Teil, da steht, und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Ja, die Amen gesagt haben, die haben verstanden, um was es hier geht. Amen heißt, so ist es, so sei es. Oder du kannst auch sagen, ich nehme das für mich an. Also, wir versuchen es nochmal. Der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Amen. Ja, genau. Aber du weißt noch gar nicht, was das Doppelte ist. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Halleluja. Nicole ist voll bei Amen. Ich hab ein bisschen weniger Amen gehört jetzt bei diesem Vers als bei dem davor. Ich weiß auch nicht genau. Sie sind sich auch nicht ganz sicher, ob er wirklich nur 7 Söhne hatte oder nicht doch 14. Wirklich. Wenn du's im Urtext lesen gehst, sie können das Wort nicht richtig übersetzen. Entweder heißt es 7 oder 2 mal 7. Ja. Die Amens werden leiser. Ja, ich merk's. Die Amens werden leiser. Aber er hatte am Anfang schon 7 Söhne und er hatte 3 Töchter. Und er hat jetzt wieder 7 Söhne und hat wieder 3 Töchter, mindestens. Und er gab der ersten den Namen Jemima und der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren Hapuch. Ihr alle wisst, dass Namen in der Bibel eine Bedeutung haben. Und ich werde sie euch nicht erklären. Sie haben wirklich interessante Namen. Du kannst eigentlich aus diesen Namen das Evangelium von Jesus herauslesen. So viel schon mal im Vornherein. Aber mich persönlich, und das ist das Coole daran, wenn du eine Frau in deinem Team hast. Mich persönlich beim Durchlesen von Hiob haben jetzt diese 3 Töchter nicht so interessiert. Aber Lena. Lena haben eigentlich nur diese 3 Töchter interessiert. Weil nachher steht, oder? Er hat ihnen ganz schöne, gut klingende englische Namen gegeben, wie man das heute macht. Und danach steht, und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Hast du Kinder? So schöne Frauen oder Kinder wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Also du willst nicht, dass deine Kinder schön sind, oder? Weißt du, wenn Gott den Hiob segnet mit den schönsten Kindern, dann will er dich auch segnen mit den schönsten Kindern. Da kommt das, ja, ich weiß, muss es, weil du bist ja nicht Hiob, stimmt ja. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und das ist eigentlich der ganz interessante Punkt. Und Lena wird das sicher im Ladies House mal aufgreifen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Warum hat Hiob den gleichen Erbteil seinen Töchtern gegeben wie seinen Söhnen? Weil normalerweise in dieser Kultur, früher im Osten, da haben die Söhne viel mehr bekommen als die Töchter. Aber Hiob gibt allen genau den gleichen Erbteil. Vielleicht hat das etwas mit ihrem Namen zu tun. Amen. Ja. Lena geht da voll rein. Und dann steht nachher, und Hiob starb alt und der Tage satt. Er war nicht nur alt und der Tage matt, sondern er war alt und der Tage satt. Was heißt das? Er hatte ein langes. Er lebte danach noch über, oder die Bibel sagt, er lebte danach noch 140 Jahre. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Er hatte ein langes und ein erfülltes Leben. Und das ist das, was Gott für dich will. Also wenn du momentan in einer Situation bist, die dir vielleicht Hiob-mäßig vorkommt oder die du vielleicht jetzt nicht so cool findest, dann halt dir vor Augen, dass Gott den Schluss von dieser Situation besser machen will als den Anfang. Gott will, dass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst und dass du am Schluss von deinem Leben, wenn du stirbst, und du stirbst ja nicht mehr, du hast ja schon das ewige Leben, aber dass du alt und der Tage satt bist.
Hey, das war schon wieder mit dem dritten und letzten Teil von Hiob. Wenn es dir auch so sehr gefallen hat wie mir, dann drück mal den Like-Button und du kannst auch unseren Kanal abonnieren. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, dann findest du unten den Link dazu. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.